Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Verleger Siegfried Unseld war anscheinend gut gestimmt und voller Lust auf ein Gespräch, als er im Februar 1966 mal wieder einen Brief an den Schriftsteller Max Frisch schrieb.
Es wäre jetzt schöner, säßen wir uns gegenüber, mit oder ohne Wein, lieber mit.
Briefe schreiben, das war für Unseld nicht nur Arbeitsalltag, das war eine Art Lebensform. Und aus Anlass seines 100. Geburtstages am 28. September widmet sich das Literaturmuseum der Moderne in Marbach jetzt in einer Ausstellung der Korrespondenz von Siegfried Unseld unter dem Motto Porträt in Briefen. Bewahrt, erschlossen und erforscht werden die Briefe des legendären Surkamp-Verlegers im Deutschen Literaturarchiv. Und dort ist der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Jan Bürger verantwortlich für das Siegfried-Unseld-Archiv. Er hat die Ausstellung mitkuratiert. Schönen guten Abend, Herr Bürger.
Ja, guten Abend, Frau Bürger.
Briefe schreiben als Arbeits- und Lebensform. Warum war das für Siegfried Unseld mehr als eine Notwendigkeit?
Na, Sie haben diesen Brief an Max Frisch schon anzitiert. Das ist ein ganz bizarrer Brief. Der ist nicht nur sehr lang von 1966, sondern das ist eben tatsächlich so, dass der Wein nicht dazu da gewesen wäre, dass man jetzt was zu feiern hat, sondern dass man versucht, irgendwie weiter zu reden in einem Moment, wo beide Seiten vielleicht einfach wütend aufeinander waren. Und sowohl Frisch als auch Unseld liefern sich da tatsächlich große Briefe, die versuchen, die Weiterarbeit auf neue Füße zu stellen, was für Unseld echt schwierig war. Und da wird es dann echt spannend, auch in diesem Moment, weil Max Frisch einer von den Autoren war, die an enormen Auflagen im Grunde sehr viel des Verlagsprogramms mitfinanziert haben. Das heißt, wenn man eine Krise mit Max Frisch hat, dann war das anders, als wenn man eine Krise mit Thomas Bernhard hat, der damals nämlich noch nicht so viel verkauft hat. Mhm. Dann hat man richtig ein wirtschaftliches Problem. Mhm. Und so legt dann eben Unseld los und versucht, sie zu rechtfertigen. Der Hauptvorwurf damals von Frisch war bizarr. Frisch, jemand, der selbst viel Geld verdient mit seinen Büchern und der wirklich ein ganz guter Geschäftsmann war als Autor, wirft Unseld vor, dass er mit seinen neuen hochdesignten Taschenbüchern, heute empfinden wir das Design als edel, Frisch empfand das offenbar als knallig, dass er so etwas Ähnliches macht wie der Migros-Supermarkt. Und Surkamp würde eben nicht mehr dieses geistige Unternehmen sein, sondern würde zur Marke werden, würde auch zum Designobjekt werden. Und es sei nur ein kleiner Schritt, dass man auch Surkamp Wein und Surkamp Reisen und so etwas anbietet, was heute eben manche Verlage tatsächlich machen. Und Frisch sagt, das sei im Grunde der Untergang des alten Geistes von Peter Surkamp, des Verlagsgründers. Ja. Und Unseld versucht, sie zu rechtfertigen und meint, er will zwar Geschäft machen, er will zwar Unternehmer sein und ein erfolgreiches Unternehmen haben, aber das soll ja gerade eben den Autoren und Autoren dienen.
Siegfried Unseld schrieb sich mit Ingeborg Bachmann und Djuna Barnes, mit Beckett, mit Enzensberger, Max Frisch, haben wir erwähnt, Hermann Hesse, aber auch mit Henry Kissinger und Loki Schmidt und vielen, vielen anderen. Diese Briefe begleiteten Freundschaften, die festigten Freundschaften. Welchen Wert haben diese Korrespondenzen denn in der heutigen Zeit, also in einer Zeit, in der kaum noch Briefe geschrieben werden, spiegelt sich darin eine andere Ernsthaftigkeit, dieses sich Zeit nehmen für sein Gegenüber?
Es spiegelt sich sicher ein anderer Umgang mit Medien, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob unsere Zeit tatsächlich so pessimistisch zu betrachten ist. Also wenn wir angucken, was gerade so im Verlagsbereich, im literarischen Bereich auch unter Autoren an Nachrichten gewechselt wird, gerade in E-Mails oder jetzt auch an rasanten Textnachrichten mit dem Smartphone, weiß man noch nicht immer, gerade bei den Textnachrichten, wie man das archivieren könnte und ob das auch sich verflüchtigt. Aber ich beobachte doch, dass wieder mehr geschrieben wird in den letzten 15, 20 Jahren. Ich glaube, der große Einbruch, wenn man über die Briefkultur nachdenkt, war eigentlich die Durchsetzung des Telefons und auch tatsächlich die schlichte Tatsache, dass plötzlich ganz viele Menschen ein PKW hatten und einander besuchen konnten, relativ unproblematisch. Mhm. Und das merkt man eigentlich bei den meisten Verlagsarchiven, Nachlässen, Autorennachlässen, dass da irgendwie eine Brieflaute einsetzt. Und Unseld hat das anders gemacht. Also Unseld war irgendwie ein leidenschaftlicher Briefschreiber. Er fand es auch gut, dass man eine Zwischenform hat zwischen einer mündlichen, eher provisorischen Nachricht und einer schon mal fixierten Nachricht, dass man etwas hat, worauf man sich berufen kann. Und wenn man sich vor Augen führt, er hatte ja so das Ideal, mit den Autorinnen und Autoren, mit denen er zu tun hatte, möglichst gut auszukommen und möglichst ja auch persönlich sie zu behandeln. Und wenn es sehr, sehr viele sind und dieser Verlag wuchs und wuchs ja, also als er anfing, hatte der Verlag 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und als er starb, waren es ungefähr 100. Und das Programm wurde immer breiter. Und wenn du sowas bewältigen willst, das wissen wir ja selbst, wenn wir viel zu tun haben, dann ist es doch schriftlich viel, viel einfacher, als wenn man telefoniert und irgendwann den Kopf ganz wattig hat.
Und es wurden aber eben mehr auch Konflikte ausgetragen in diesen Briefen. Also es musste Kritik geäußert und eingesteckt werden. Einerseits wegen finanzieller Forderungen, damit wurde Unselt konfrontiert, vielleicht auch gequält. Thomas Bernhard gehört da, glaube ich, zu einem seiner anstrengenden Briefpartner. Fand Siegfried Unselt für all diese unterschiedlichen Gemengelagen immer den richtigen Ton?
Oh, immer bestimmt nicht, aber oft. Ja, sicher, er greift auch mal daneben und es funktioniert auch mal nicht. Aber was man diesen Briefen, dann vielleicht gar nicht immer so geschickt formuliert sind, immer anmerkt, ist dieses ernsthafte Bemühen, irgendwie gemeinsam einen Schritt weiterzukommen. Die sind nie pampig oder so. Also Bernhards Briefe sind ja manchmal richtig pampig, muss man sagen, ne? Oder irgendwie einfach so
unterschwellig zickig, aggressiv.
Zickig könnte man sagen, ne? Und offen aggressiv, nicht unterschwellig. Und das versucht Unselt schon immer rauszunehmen. Das kann er ziemlich gut. Manchmal wirkt es dann auch fast ein bisschen seifig, weil er dann so versöhnlich wird. Aber das hat dann schon den richtigen Effekt. Und das sind eben oft auch handfeste Konflikte, die man sich heute auch gar nicht mehr so vorstellen kann. Also einer der größten Briefwechsel, wir können da nur Ausschnitte zeigen, ist der mit Hans Magnus Enzensberger. Der ist so groß, dass er vielleicht auch deshalb nicht ediert wurde bisher, weil er einfach so wahnsinnig umfangreich ist. Und Enzensberger hat ja eben diesen starken Weg nach links in den mittleren bis späten 60er Jahren und auch mit seinem Kursbuch, das Kursbuch, die Zeitschrift, die ja für die Studentenbewegung enorm wichtig wird, erscheint anfangs bei Suhrkamp. Und die drucken auch schon mal von strammen Stalinistentexte. Und dann bekommt Unselt tatsächlich ein ernsthaftes politisches Problem. Ein politisches Problem vor sich selbst, weil er ja so etwas wie ein überzeugter Demokrat ist. Und Enzensberger da manchmal auch Allianzen mit Leuten macht, die das nicht so sind. Und zum anderen dann auch, er hat das Kapital ja nicht alleine, er hat Geldgeber. Und Geldgeber sind reiche Menschen, die eben nicht unbedingt Sozialistenfreunde sind. Und dann bekommt er manchmal handfeste Probleme, auch tatsächlich diesen Laden zusammenzuhalten. Und das wird auch ausdiskutiert. Sehr interessant.
Nach welchen Kriterien haben Sie denn für diese Marbacher Ausstellung jetzt 60 aus über 50.000 Briefen ausgewählt?
Ja, bei dieser Menge von Material muss man den Mut zur Willkür haben. Aber wir haben uns natürlich orientiert an Wendepunkten in der professionellen Karriere von Siegfried Unselt, die signifikant sind, signifikant nicht nur für diese professionelle Biografie, sondern auch für uns. Also was uns besonders interessiert hat, ist ganz bestimmt, wie fängt man als noch recht junger Mensch an, plötzlich mit international bekannten Größen wie Hermann Hesse oder Bertolt Brecht zu verhandeln und zu arbeiten. Das kann dann ja auch überfordern. Mhm. Oder wie reagiert Unselt auf den beginnenden Feminismus? Das ist ja etwas, was man nicht so erwartet, dass er immer irgendwie auch damit umgehen möchte auch. Er kriegt das nicht immer so gut hin, aber er möchte es ja. Oder wie reagieren dann eben fast in der Gegenwart Unselt und seine Vertrauten auf den 11. September? Mhm. Und da bringen wir dann zum Beispiel einen Brief von Amos Oz aus Israel, der unmittelbar darauf reagiert. Ja, und klar, das kann eine Ausstellung kann immer nur eine Anregung sein. Man beginnt zu lesen und entweder hat man hoffentlich in den 1-2 Stunden, die man dort verbringt, etwas gelernt, was einen jetzt schon zufrieden macht, oder man kauft sich ein Buch oder greift zur Bücherwand und liest etwas nochmal und vertieft es.
Also mich macht es schon mal sehr neugierig. Hat er denn seine Briefe eigentlich alle selbst mit der Hand oder auf der Schreibmaschine geschrieben oder auch diktiert?
Er hat ganz viele diktiert, sonst könnte man so eine Menge nicht bewältigen. Aber wenn es ihm wirklich ernst war, hat er tatsächlich auch zur Feder gegriffen oder zu seinen eigenen Schreibmaschinen. Wir stellen ja auch den Schreibtisch aus seiner Villa aus. Und an diesem Schreibtisch hat er dann meist wirklich getippt oder auch diktiert. Ja, also er hat relativ viel selbst getippt, das wundert einen auch immer.
Siegfried Unselt, der Verleger, ein Porträt in Briefen. Die Ausstellung ist im Literaturmuseum der Moderne in Marbach zu sehen bis zum 8. September. Und rund um den 100. Geburtstag von Siegfried Unselt Ende September dann auch in Frankfurt am Main. Kuratiert vom Leiter des Siegfried Unselt Archivs, Jan Bürger. Danke herzlich fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.